Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die wunderbare Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Omega-3 für dein Gehirn, Magnesium für deine Muckis und gegen die Krämpfe, Vitamin D für dein Immunsystem und am besten ja noch 10 andere Supplements für ein längeres und gesünderes Leben. In den sozialen Medien scheint es wirklich für jedes Problem mittlerweile die passende Kapsel und Tablette zu geben. Aber was davon stimmt denn jetzt eigentlich wirklich? Und genau darüber spreche ich mit Angela. Sie beschäftigt sich nämlich seit Jahren mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Health Claims und diesem boomenden Supplementmarkt. Und sie erklärt uns, warum viele Versprechen aus der Werbung und Social Media kritisch zu hinterfragen sind. Wir sprechen darüber, wann machen denn Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich Sinn? Ja, welche Mythen halten sich hartnäckig und warum manche Trends rund um Biohacking, Longevity und Supplements wissenschaftlich oft sehr, sehr dünn sind, ja, im Vergleich zu wie sie dargestellt werden. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hier ist für dich Angela Clausen. Vitalstoffstratege, Longevity-Experte, integrativer Nährstoffberater, Digital Health Expert, Reflexions-Integrationstherapeutin, zertifizierte Omega-3-Beraterin und mein absoluter Favorite, Biohacker and Metabolic Health Berater. Angela, was haben diese Bezeichnungen alle gemeinsam?
Also es sind alles Bezeichnungen, die ich tatsächlich in den sozialen Medien gefunden habe und es sind alles InfluencerInnen. Das heißt, das sind eigentlich Leute, die sich eine Expertise zuschreiben, die es so eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, sie stellen sich selber als Experten dar. Mag sein, dass der eine oder andere auch eine entsprechende Berufsausbildung hat, aber diese Begriffe alle, die sind einfach frei gewählt und nichts hinterlegt.
Das heißt, die sind dir während deiner Arbeit über den Weg gelaufen schon und du hast sie dir einfach mal so notiert. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist deine Arbeit, dass du mit so vielen Experten zu tun hast?
Also ich arbeite seit vielen Jahren schon bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Bin dort Expertin insbesondere für Lebensmittel im Gesundheitsmarkt und dazu gehören natürlich vor allem die Nahrungsergänzungsmittel. Und der Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln über die sozialen Medien hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen und deswegen beschäftige ich mich einfach damit und gucke mir auch ganz viele InfluencerInnen an, beziehungsweise das, was sie so behaupten.
Hat es in den letzten Jahren so zugenommen, die Nahrungsergänzungsmittel? Weil an sich Nahrungsergänzungsmittel gibt es ja schon relativ lange. Warum ist es jetzt in den letzten Jahren so ein Hype geworden? Man kommt ja kaum mehr an irgendwelchen, also die Werbungen für Nahrungsergänzungsmittel sind ja mittlerweile überall.
Also Nahrungsergänzungsmittel überhaupt geregelt sind erst seit 2002. Das sind jetzt also gerade mal 24 Jahre. Vorher hat es überhaupt gar keine Regelung dazu gegeben, aber jetzt haben wir eben seitdem EU-Regelungen. Diese EU-Regelungen beziehen sich aber nur eigentlich auf Vitamine und Mineralstoffe. Und alles andere, was man in Nahrungsergänzungsmitteln findet, ist gar nicht geregelt. Wir haben auch keinerlei Regelungen für Höchstmengen beispielsweise. Seit 2012 wiederum gibt es sogenannte gesundheitsbezogene Aussagen. Grundsätzlich ist es so, dass krankheitsbezogene Werbung, also zu sagen, es hilft gegen Osteoporose oder schützt vor Herzinfarkt, dass das schon immer verboten war für Lebensmittel. Aber durch diese gesundheitsbezogenen Werbeaussagen, die wir heutzutage haben, das sind die sogenannten Health Claims, darf man eben gewisse Bezüge zur Gesundheit für einzelne Nährstoffe sagen. Es ist aber eigentlich so, dass diese Bezüge sich auch ausschließlich bisher oder fast ausschließlich auf Vitamine und Mineralstoffe beziehen, überhaupt nicht auf Pflanzenstoffe. Das heißt, man darf zum Beispiel sagen, Vitamin C für ein normales Immunsystem. Aber in der Werbung wird dann da schon ganz schnell daraus, stärkt das Immunsystem oder fördert das Immunsystem oder schützt für Erkrankungen oder Ähnliches draus gemacht. Das heißt, da wird ganz schnell ganz massiv übertrieben. Und gerade in den sozialen Medien, die ja nicht so strikt kontrolliert werden können, wie das, was auf einer Verpackung draufsteht, nehmen derartige Aussagen einfach überhand. Und die werden dann eben auch nicht nur auf diesen einzelnen Nährstoff bezogen, sondern oft auf das ganze Produkt. Da heißt es dann eben, dieses Produkt schützt das Immunsystem. Und das ist einfach falsch.
Das heißt, diese Health Claims, wie du es genannt hast, das, was so Nahrungsergänzungsmittelhersteller gerne nutzen, sind jetzt keine, sie machen keine Versprechungen oder sie bewegen sich irgendwo in diesem Graubereich, höre ich da raus. Also, ne? Sie versprechen ja jetzt nicht, hey, damit ist dein Immunsystem bombenfest vor Grippeviren und sowas, sondern sie überspitzen diesen Graubereich, habe ich das Gefühl. Kann das sein?
Also die eigentlich im Gesetz zugelassenen Aussagen sind das, was wissenschaftlich geprüft wurde. Und man weiß halt, Vitamin C wird benötigt für ein normales Immunsystem. Das heißt aber nicht, dass wenn ich immer noch mehr Vitamin C nehme, da jetzt ich irgendeine besondere verstärkende Wirkung oder sowas habe, sondern das wirkt nur so lange, bis mein Bedarf gedeckt ist drüber hin. Und alles drüber hinaus bringt halt überhaupt nichts.
Das heißt, diese Nahrungsergänzungsmittel, diese Claims, die beruhen schon immer auf irgendwas Wissenschaftlichem, was die Hersteller selber erforscht haben vielleicht, oder so allgemeine Sachen, wo man sagt, naja, Vitamin D ist schon gut, wenn du es nimmst.
So nach also dem Motto. Es sind tatsächlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Ernährungsmedizin heraus, welche Vitamine für was im Körper benötigt werden. Und das ist im Prinzip in Aussagen gegossen worden, die aber zuvor in den Jahren von 2006 bis 2012 von den Herstellern beantragt worden sind. Und da hat man sich dann wissenschaftlich angeguckt, das hat die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit überprüft, genau angeguckt, welche der Aussagen sind in Ordnung, welche darf man tätigen und welche nicht. Es sind damals weit über 3.000 solcher Aussagen ursprünglich waren es sogar 10.000 Aussagen eingereicht worden, das ist dann eingedampft worden auf 3.000. Und inzwischen sind ungefähr 225, 240, ich weiß nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, zugelassen, mehr nicht. Und zu Pflanzenstoffen haben wir im Prinzip gar nichts zugelassen.
Aber zugelassen heißt, das ist, was man offiziell als Claim verwenden darf, wenn man diesen Stoff in seinem Nahrungsergänzungsmittel drin hat. Und alles, was ich darüber hinaus sage, ist theoretisch nicht zugelassen.
Genau so.
Okay, das macht es natürlich schwierig, weil man, also wenn ich mal in meiner Instagram-Timeline durchscrolle, es geht wahrscheinlich vielen genauso, irgendein fancy Nahrungsergänzungsmittel ist schon drin, das einem ja den Himmel runter verspricht.
Natürlich, so ist es, genau. Und da wird dann auch mit vielen wilden Argumenten gearbeitet. So besonders schön finde ich im Moment, wenn es darum geht, die Mitochondrien zu stärken oder ähnliches. Oder Longevity ist auch so ein Begriff, der da überall durchgeistert. Aber das hat alles eigentlich mit normaler Ernährung überhaupt nichts mehr zu tun. Was da im Moment tatsächlich versucht wird, ja, so ein Begriff wie Biohacking beschreibt das, glaube ich, schon ganz gut.
Das ist ja diese Entwicklung hin zu, wie du schon sagst, Biohacking und Longevity, so versuchen, so viel wie möglich zu optimieren in seinem Leben und zu sagen, hey, wo kann ich denn mein Omega-3, Magnesium, Vitamin, Haushalt auf das optimale Niveau bringen, meine Mitochondrien stärken, dass die Immunkräfte aktiviert, die Abwehrkräfte, kennen wir alle noch aus der Kindheit, ne? und lauter solche Sachen machen, um sein Leben und seine Gesundheit ja zu optimieren. Also warum ist das jetzt kritisch?
Also eigentlich glaube ich, es spricht ja gar nichts dagegen, wenn ich versuche, ordentlich zu essen. Aber das, was im Moment versucht wird, ist, ich will mein Leben in den Griff kriegen. Und das kriege ich nicht, indem ich irgendwelche Supplemente nehme. Denn das Leben besteht ja nun mal aus viel mehr. Ich müsste vielleicht auch meine persönlichen sozialen Kontakte optimieren oder mein Schlafverhalten optimieren oder mein Bewegungsverhalten optimieren oder mein Umgang mit Stress optimieren. Oder vielleicht müsste ich mir eigentlich eine neue Arbeit suchen, weil die nicht gut ist für mich. Einfach nur zu versuchen, über Supplemente sein Leben in den Griff zu kriegen. Nee.
Das ist ja dieser schöne Effekt, wenn, das hat eines der allerersten Interviews, die ich je hatte, war mit einer Sport- oder Bewegungsexpertin oder Coachin, die dann auch gemeint hat, wenn es Sport als Pille gäbe, dann würden die alle nehmen, statt wirklich Sport zu machen. Das schlägt irgendwie in die gleiche Kerbe, oder?
Das ist genau das. Ich finde, das, was da gemacht wird, ist oft Ablasshandel. Ich schluck einfach was, das ist billig, ich kaufe das, ich kaufe mir Gesundheit und das ist einfach Quatsch.
Ja, das heißt generell ersetzen Nahrungsergänzungsmittel, man sollte lieber bei einer gesunden, ausgewogenen Ernährung anfangen, statt bei 10 Pillen nach jedem Essen, nach jeder Mahlzeit irgendwie.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, das muss ja sogar auf den Produkten draufstehen, ne? Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene Ernährung. Das ist verpflichtend draufstehen, verpflichtend, dass es draufsteht auf jeder Packung von Nahrungsergänzungsmitteln. Aber ich meine, man kann sich das doch auch ganz bildhaft vorstellen. Wenn ich ein Haus habe, in dem ein Fenster fehlt, nützt es überhaupt nichts, wenn ich 35 Haustüren anliefere.
Ja, ist ein gutes Beispiel. Was sind aus deiner Sicht so die klassischen Nahrungsergänzungsmittel, wo extrem viel, nicht Schindluder, aber so Augenwischerei vielleicht betrieben wird? Also Mitochondrien hast du gerade genannt, die sind gerade so im Hype drin.
Ja, also es ist sehr stark abhängig von den Zielgruppen. Also viele nutzen natürlich erstmal ganz traditionell, ich sag mal, Multivitamine oder sowas. Dann gibt es die, auch insbesondere bei älteren Leuten, die viel Magnesium nehmen. Aber es ist auch bei Sportlerinnen durchaus verbreitet. Und dann gibt es all die, die jetzt auf die ganzen, vor allem Pflanzenstoffe abfahren, die so aus dem Ayurvedischen kommen. Ashwagandha ist so ein Punkt, ne? Was ist denn irgendwie so ein Adaptogen? Hallo, was sagt dieser Begriff Adaptogen? Dass mein Körper sich jetzt an alles adaptieren kann damit? Oder, also, es soll alles automatisch regeln, also ganz merkwürdig. Das kann man gar nicht so richtig fassen, was das eigentlich sein soll. Und wenn man sich dann wiederum anguckt, was die traditionelle Verwendung ist von Ashwagandha, dann ist das auch wieder was ganz anderes als das, wie es bei uns dann wiederum beworben wird. Denn es will ja hier keiner für Krankheiten nutzen. Es kommt aus einer traditionellen Heilkunde. Da ging es halt um Krankheiten, ne? Um nichts anderes dabei. Und das, was da heute mitgemacht wird, mein Schlafverhalten bessert sich irgendwie. Ich beruhige mich. Warum muss ich mich beruhigen, bitte? Ja. Das soll nicht was anderes machen. Aber ganz viel. Und wiederum das, was bei Ashwagandha als Nebenwirkung, als problematisch beschrieben wird von den Wissenschaftlern, das ist genau das, was die InfluencerInnen dann wiederum bewerben dabei. Hey, das wirkt auf dein Hormonsystem. Hallo, das ist nicht gut, dass das auf dein Hormonsystem wirkt. Das ist doch völlig unkontrolliert, was da passiert. Ne, dann heißt es auf der anderen Seite, nimm das mal, dann wirst du schneller schwanger. Super. Aber auf der anderen Seite wurde es in der traditionellen Heilkunde auch verwendet, um die Schwangerschaft zu unterbrechen. Das heißt, ich nehme das jetzt vor der Schwangerschaft bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger werde. Aber bevor ich weiß, dass ich schwanger werde, bin ich ja schon mal 6 Wochen dazwischen. Und dann nehme ich das weiter und dann möglicherweise verursache ich damit ja gerade wieder einen Schwangerschaftsabbruch. Also das ist alles überhaupt nicht ausgegoren, was da gemacht wird. Aber es wird immer erstmal reingehauen, mit starken Behauptungen irgendwas aufgestellt und alle springen auf diesen Zug auf.
Ashwagandha ist vielleicht ein schönes Beispiel. Vielleicht können wir so ein paar Sachen einfach mal durchgehen, wo du sagst, hey, das sind Klassiker wie Ashwagandha. Aber was sind eigentlich die Downsides? Weil generell, also vielleicht noch generell, bevor wir das machen, Nahrungsergänzungsmittel, ist das erstmal aus deiner Sicht was immer blöd ist, was man eigentlich gar nicht bräuchte? Oder sagst du, nee, das hat schon auch seine Daseinsberechtigung in gewissen Fällen?
Nahrungsergänzungsmittel haben absolut ihre Daseinsberechtigung, aber nur, wenn sie richtig genommen werden. Nahrungsergänzungsmittel sind per Definition, die ist vom Gesetz so vorgegeben, nur dazu da, die Ernährung zu ergänzen. Das heißt, sie soll also nichts anderes machen, als Bausteine, die in meinem Essen fehlen, ergänzen. Ich glaube nicht, dass mir Ashwagandha oder Lavendel oder, keine Ahnung, Echinacea in meinem Essen fehlt. Das ist einfach nicht so. So, aber überall da, wo Nährstoffe fehlen, beispielsweise, wenn irgendjemand überhaupt keine Milchprodukte isst, dann könnte es sein, dass er Probleme hat mit Kalzium oder mit B2 oder ähnlichem. Solche
Veganer
Bausteine,
zum Beispiel.
Ja, oder VeganerInnen bei Vitamin B12 beispielsweise. Da macht das absolut Sinn, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Das heißt eigentlich, der Spruch müsste eigentlich heißen, Nahrungsergänzungsmittel sind immer dann sinnvoll, wenn der richtige Mensch sie zur richtigen Zeit mit der richtigen Nährstoffverbindung, den richtigen Nährstoff überhaupt in der richtigen Dosierung einnimmt. Und du hattest eben schon gesagt, wir haben halt so ein paar Zielgruppen, ne? Ob es nun die VeganerInnen sind, die welche brauchen, ob es Frauen sind, die schwanger werden wollen oder auch schwanger sind, die brauchen unbedingt bestimmte Nährstoffe. Es kann unter Umständen im Leistungssport, nicht im Breitensport. Und wenn jemand viermal die Woche eine Stunde durch die Gegend läuft, ist er kein Leistungssportler.
Aber man hält sich dann für einen.
Aber man ist keiner. Da braucht man, also wie gesagt, bei echten Leistungssportlern, vor allen Dingen, wenn es ums Gewichtsmanagement dabei geht und dann Diäten eingehalten werden müssen oder überhaupt Menschen, die Diäten machen, ne? Wer unter 1200 Kalorien ist, der kann sich nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Der braucht natürlich entsprechende Ergänzungen. Auch Leute, zum Beispiel Hochbetagte, gerade wenn man älter ist, wenn man nicht mehr richtig essen will, braucht man immer noch genauso viel Nährstoffe wie vorher. Mhm. Aber man isst nicht mehr so viel.
Und dann so Astronautennahrung zum Beispiel.
Ja, entweder sowas oder es kann auch ganz normales sein. Es kann auch in Form von irgendwelchen Tropfen, keine Ahnung, Sirupen, Drinks.
Ja.
Getränke sind eigentlich nie schlecht dabei, weil ja im Alter auch oft zu wenig getrunken wird, ne?
Ja, ist Vitamin D dann auch ein gutes Beispiel, gerade hier in Deutschland, dass man wohlwollend supplementieren kann, gerade in den Wintermonaten, weil das kann ich ja faktisch nicht über die Nahrung zu mir nehmen, aber ich kann halt auch nicht jeden Winter 4 Wochen in die Sonne fliegen, ne?
Also man kann auch im Sommer nicht genügend über die Nahrung zu sich nehmen. Also
auch im Sommer, ja, aber da hat man ja die Sonne dann.
Also Vitamin D ist halt so ein schwieriges Beispiel. Es wird immer als Vitamin bezeichnet, aber ganz eigentlich ist es ja ein Hormon. Und es spielt eine große Rolle bei uns im Hormonstoffwechsel, ob das der ganze Rahmen rund um Cortison ist, rund um die Sexualhormone und so weiter ist. Also Vitamin D hat schon einen enormen Einfluss in ganz viele Regulationssysteme im Körper. Es regelt zum Beispiel auch den Kalziumspiegel im Blut oder hat bei der Muskelfunktion zu tun, hat sogar mit den Zähnen zu tun, mit dem Immunsystem. Also Vitamin D hat wahnsinnig viele Aufgaben im Körper.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Und das erste Problem ist eigentlich schon, dass wir gar nicht genau wissen, was sind die korrekten Spiegel im Blut. Es hat da mal Vorschläge aus den USA gegeben. Das waren Diskussionsvorschläge. Die wollten das eigentlich zur Diskussion stellen. Könnte man irgendwie so? Und diese Diskussionsvorschläge, die niemals diskutiert worden sind, die sind dann einfach mal in irgendwelche Studien, Behauptungen, Empfehlungen, sonst wie eingeflossen. Also eigentlich haben wir gar keine guten Daten, was richtig ist im Körper und was nicht. Dann haben wir auch noch unterschiedliche Testverfahren, um diese Werte festzustellen. Das heißt, von Labor 1 und Labor 2 ist nicht immer unbedingt miteinander vergleichbar. Also wir haben unheimlich viele wissenschaftliche Unwägbarkeiten eigentlich noch. Und dann haben wir immer dieses Henne-Ei-Prinzip. Dann sagt jemand, oh, bei Diabetes, da ist der Vitamin-D-Spiegel zu niedrig bei ganz vielen Leuten. Ist jetzt aber die Frage, haben die einen Diabetes bekommen, weil sie niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben? Ja. Genau. Oder ist vielleicht der Vitamin-D-Spiegel so niedrig, weil sie den Diabetes haben? Und das haben wir bei ganz, ganz vielen Sachen. Das haben wir zum Beispiel auch, bei Corona war da auch heftig diese Diskussion zum Beispiel, dass manche Leute, die einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hatten, angeblich schneller Corona kriegen würden. War aber nicht richtig, weil das konnte man auch umgekehrt feststellen. Man weiß aber, dass ausreichende Spiegel, also im normalen Bereich, wie wir sie im Moment definieren, dass das tatsächlich dazu beitragen kann, dass man zum Beispiel weniger schnell eine Erkältungskrankheit bekommt. Aber das ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wenn Vitamin D zur normalen Funktion des Immunsystems beiträgt und ich habe das, was ich an Vitamin D-Bedarf habe, gedeckt, dann ist es irgendwie logisch, dass mein Immunsystem dann auch irgendwas gegen Erkältungskrankheiten macht. Ja. Also beim Vitamin D muss man tatsächlich sehr, sehr genau hingucken. Es gibt Bevölkerungsgruppen, wo man ganz klar sagt, es macht Sinn, dass sie auf jeden Fall Vitamin D supplementieren. Das sind zum Beispiel Menschen, die ihre Haut nicht an die Sonne lassen, also Ganzkörperbekleidung oder ähnliches. Menschen, die erst so viel arbeiten, dass sie erst nach Feierabend rausgehen, wenn eh keine Sonne mehr scheint. Denn dann nutzen auch 4 Wochen Spanier nichts mehr im Sommer, wenn ich nicht im Alltag draußen bin. Also ich sollte mich eigentlich jeden Tag draußen bewegen, auch mal Unterarme, Arme, Beine, was auch immer, freilassen. Und das auch, wo es im Winter geht und im Sommer sowieso. Dann wissen wir, dass es normal ist, dass es im Körper Schwankungen gibt, weil der Körper kann Vitamin D als fettlösliches Vitamin speichern. Das heißt, im Sommer produziert er ganz viel Vitamin D und das Vitamin D wird dann im Körper eingespeichert. Und auch von diesem Speicher wiederum zehrt er für den Winter. Also von daher wissen wir, dass gewisse Schwankungen normal sind. Was jetzt also Sinn macht, wenn jemand glaubt, Nahrungs- oder testen möchte, macht es zum Beispiel Sinn, am Ausgang des Sommers mal den Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen. Weil dann ist er ja eigentlich gut aufgeladen über den Sommer. Und wenn er dann schon relativ niedrig ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Winter über zu supplementieren.
Ne? Macht natürlich Sinn, ja.
Ja, außerdem macht es zum Beispiel Sinn, Menschen über 60, weil die Haut kann nicht mehr so genügend Vitamin D produzieren. Das heißt, da kommt zwar genauso viel UV-Licht noch rein, aber die Haut ist nicht mehr so, ja, produziert halt einfach nicht mehr. Ja, ja, sie ist nicht mehr so aktiv. Sie produziert halt einfach nicht mehr so viel. Also auch da bei Menschen über 60 macht es durchaus Sinn, vor allen Dingen im Winter zu supplementieren. Menschen mit Adipositas, also wer Übergewicht hat, da könnte es auch Sinn machen zu supplementieren. Menschen mit dem Prä oder mit dem Diabetes macht es vielleicht Sinn, aber bei beiden, sowohl dem Adipösen als auch demjenigen, der an Diabetes leidet, würde ich immer nur empfehlen, das in Zusammenarbeit mit dem Arzt zu machen, mit der Ärztin zu machen, einfach damit eben auch eine gewisse Kontrolle da ist. Weil wir müssen ja auch sehen, auch alle Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme, insbesondere die Pflanzenstoffe, treten ja in Wechselwirkung zum Beispiel mit Medikamenten. Da habe ich dieselben Abbausysteme beispielsweise über die Leberentgiftung oder ähnliches. Und dann kann es eben dazu führen, dass Medikamente in ihrer Wirkung gesteigert werden oder gebremst werden oder vielleicht sogar überhaupt nicht wirken können.
Das heißt, das muss ich auch noch beachten, wenn ich jetzt, also grundsätzlich, wenn ich jetzt mal von einem Mitte 30er ausgehe wie mir, der jetzt erstmal keine Medikamente jeden Tag nimmt, dann muss ich das nicht beachten. Aber wenn ich mal in eine Phase komme, wo ich sage, ich habe irgendeine Verletzung oder irgendwas und muss jetzt mal Medikamente über eine Zeit lang nehmen, ein paar Wochen, ein paar Monate, dann sollte ich mich definitiv beraten lassen, welche Wechselwirkungen haben denn die Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel, die ich gerade nehme.
Und das ist sehr gut, das in der Apotheke machen zu lassen. Ganz besonders kritisch ist es halt immer dann, wenn ich irgendwelche Pflanzenstoffe nehme. Und es geht auch dann gar nicht darum, dass man dann vielleicht die Supplemente nicht weiternehmen darf, aber dass man einen gewissen zeitlichen Abstand einhalten muss. Also das eine morgens, das andere abends oder so, ne?
Ja, bei pflanzlich hast du jetzt vorhin auch schon mal angesprochen. Warum ist pflanzlich noch kritischer?
Weil wir in den weil wir da sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe haben, die insbesondere dann über entsprechende Giftungssysteme und so weiter im Körper abgebaut werden. Also die Vitamine, Mineralstoffe, das ist ja erstmal etwas, was der Körper natürlicherweise eigentlich kennt. Damit kann er besser umgehen, wenn es nicht gerade so Hormonwirkung oder sowas hat. Aber von daher sind die meisten wasserlöslichen Vitamine zum Beispiel relativ unbedenklich. Bei den Mineralstoffen ist das schon ein bisschen kritischer, weil die können sich gegenseitig unheimlich stören. Also wenn ich zum Beispiel unheimlich viel Magnesium aufnehme, was ja manche Menschen gerne tun, dann störe ich die Aufnahme anderer Mineralstoffe. Das heißt, ich kann durch meine Supplementierung dazu führen, dass ich bei anderen Mineralstoffen plötzlich einen Mangel bekomme. Und das will ja auch keiner, ne?
Das heißt, weil gerade pflanzliche Sachen auch noch andere Nebenwirkungen haben, die
anders verstoffwechselt werden, einfach im Körper.
Anders verstoffwechselt werden. Okay. Aber kann man dann sagen, dass wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt, man lieber auf tierische statt pflanzliche zurückgreifen soll?
Nee, tierische haben wir auch gar nicht so viel. Also wenn wir jetzt eher dann die, ich sag mal in Anführungsstrichen, synthetischen, aber nein, aber ich sollte lieber auf Vitamine und Mineralstoffe beziehungsweise auf Nährstoffe zurückgreifen und nicht auf irgendwelche Pflanzenstoffe. Nährstoffe ist ja der eigentliche Sinn von einem Nahrungsergänzungsmittel.
Okay, ja. Weil ich hatte jetzt als nächstes mir aufgeschrieben Omega-3 und da haben wir ja die Unterscheidung tierisch, pflanzlich, ne? Pflanzlich aus der Alge zum Beispiel gewonnen, tierisch aus dem Fisch oder sowas gewonnen. Wie steht es um Omega-3? Das ist ja auch so ein Hype-Nahrungsergänzungsmittel.
Omega-3 ist auch ja, genau. Also bei Omega-3 müssen wir erstmal ein bisschen in die Chemie einsteigen. Wir haben Omega-3 ist eine Fettsäure und das Omega-3 zeigt, an welcher Stelle da eine Doppelbindung ist. Wir unterscheiden Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Früher wurden die Omega-6-Fettsäuren sehr stark gehypt. Das wurde dann auch noch als Vitamin F bezeichnet. Ne? Dieses Öl mit viel Vitamin F, das waren dann diese Omega-6-Fettsäuren, die überhaupt gar kein Vitamin waren.
War das diese Margarine-Zeit?
Ja, das war auch Margarine, wo das drin ist. Aber das ist auch etwas, was sich bis heute gehalten hat, dass nämlich viele tatsächlich immer noch glauben, dass Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl sozusagen die besten Öle überhaupt sind. Aber wir wissen heute, dass das eben so nicht ist. Wir wissen, dass das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 ungefähr 5 zu 1, 6 zu 1 sein sollte. Das heißt, wir müssen schon dafür sorgen und tatsächlich ist es deutlich höher, so 8, 9, 10 zu 1 oft. Das heißt, wir müssen schon dafür sorgen, dass wir mehr Omega-3-Fettsäuren in unserem Essen drin haben. Da gibt es jetzt aber unterschiedliche Quellen. Das können einmal die pflanzlichen Lebensmittel sein, das können auch tierische Lebensmittel sein. Bei den pflanzlichen Lebensmitteln ist es die Alpha-Linolensäure, ALA auch genannt. Die finden wir ganz viel in Rapsöl beispielsweise. Die finden wir in Nüssen, in Mandeln, in Sesam, in alles eigentlich, was wir unter Kernen und Samen und Nüssen kennen. Da sind überall Omega-3-Fettsäuren drin, interessanterweise auch in Feldsalat. Wobei sich das mir nie erschlossen hat, warum eigentlich.
Okay, so ein Außenseiter. Sie gedacht, ich bin was Besonderes.
Ja, na gut. Aber von daher ist Rapsöl heute eigentlich die viel bessere, viel wichtigere Quelle, weil wir da deutlich höheren Anteil an Alpha-Linolensäure drin haben und nicht so viel Omega-6-Fettsäuren wie in den anderen Ölen. So, jetzt haben wir das Problem, dass ALA die pflanzliche Form ist und das, was der Körper eigentlich braucht, sind DHA und EPA. Also Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure heißen die eigentlich, DHA und EPA. So, das sind die tierischen Omega-3-Fettsäuren. Der Körper kann ALA, also die pflanzliche Variante, die wir essen, kann er umwandeln in DHA und EPA. So, und jetzt ist aber die große Diskussion, macht er das in ausreichendem Maße oder macht er das nicht in ausreichendem Maße? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise und das Bundesinstitut für Risikobewertung sagen, es reicht. Das heißt, ich muss ungefähr einen Esslöffel Rapsöl am Tag essen oder mal ein paar Nüsse oder Mandeln essen und schon habe ich ausreichend ALA aufgenommen, um damit der Körper daraus auch genügend DHA und EPA entsprechend bauen kann. Für wen das absolut notwendig ist und wichtig ist, sind Säuglinge beispielsweise. Die bekommen das auch über die Muttermilch mit und die bekommen es auch über Säuglingsnahrung mit. Das ist so der Punkt. Und dann haben wir eben die tierischen Quellen. Das ist zum Beispiel Fischöl, wo eben DHA und EPA direkt drin sind. Aber diese tierischen Fettsäuren können auch zum Beispiel sein in Wildfleisch. Und sie können auch sogar in höherem Maße und enthalten sein, beispielsweise in Milch und Fleisch von Tieren, die draußen gelebt haben. Also die viel auf der Weide waren, die sich viel bewegen konnten und so weiter. Da haben wir auch in tierischen Lebensmitteln mehr davon drin. Ja, und dann gibt es noch, das hattest du vorhin schon angesprochen, die Mikroalgenöle. die eben auch DHA und EPA enthalten. Und das ist eben eine Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die auch VeganerInnen und VegetarierInnen gerne nutzen, weil sie eben tierfrei ist. Ja, und in diesem ganzen Spannungsfeld bewegen wir uns. Wir brauchen 250 bis 300 Milligramm, Milligramm, nicht Gramm, Milligramm, also ganz wenig tatsächlich von diesen Omega-3-Fettsäuren, also EPA und DHA. Von ALA sagt man ungefähr 1 Gramm am Tag. Das sind 0,5% der täglichen Kalorien sollten aus ALA, also aus diesen pflanzlichen Sonnenstämmen. Also das ist ein ganz großes Spannungsfeld mit ganz vielen Diskussionen. Und da gibt es halt die einen, die sagen, unheimlich wichtig, jeder muss unbedingt immer EPA und DHA aufnehmen. Und deswegen wird auch ganz viel empfohlen zu supplementieren. Aber eben ohne, dass da tatsächlich wissenschaftliche Fachgesellschaften auch hinterstehen.
Und generell, was, also kann man da irgendwas Generelles empfehlen, dass man sagt, aus den drei Varianten, die du jetzt genannt hast, mit den Mikroalgen, den tierischen und den pflanzlichen, welche jetzt für einen Körper zum Supplementieren am besten geeignet sind? Oder ist das so schwierig?
Also damit der Körper das am allerbesten aufnehmen kann, wäre natürlich schon die DHA, EPA, damit das am besten direkt verwerten kann. Dafür wären die schon sinnvoll. Und es ist durchaus auch sinnvoll, wenn zum Beispiel Schwangere solche Produkte nehmen. Wobei, wie gesagt, da können sie auch auf die Mikroalgenöle zurückgreifen. Das müssen jetzt keine Fischölkapseln oder ähnliches sein. Oder ja, Fischöl, Krillöl, das muss es alles nicht sein. Da würden diese Mikroalgen voll für ausreichen. Und das könnte eben unter Umständen auch für VeganerInnen sinnvoll sein. Oder eben auch manchmal für Leute, die vegetarisch leben. Aber das muss nicht für den, wer sich ganz normal ernährt, sag ich mal, normal abwechslungsreich ernährt. Man muss jetzt auch nicht deswegen 3 oder 4 Fleischmahlzeiten die Woche haben oder Fischmahlzeiten die Woche haben, sondern ist es eigentlich mit der normalen Ernährung machbar, wenn man das tut, was auch empfohlen wird, dass man nämlich auch, wie gesagt, Rapsöl verwendet, dass man auch regelmäßig in seine Nahrung irgendwelche Nüsse und sowas einbaut. Es muss gar nicht viel sein, so 25 Gramm Nüsse am Tag, das reicht schon völlig aus.
Warum schwören so viel oder warum haben sich so viele Experten auf dieses Omega-3 eingeschossen? Weil das ist ja wirklich, das hört man wirklich überall. Omega-3, du musst supplementieren, ja. Omega-3. Und ja. Der eine sagt, nee, du musst Fischöl nehmen, das ist das Beste. Der andere sagt, nee, auf keinen Fall Fischöl wegen Schwermetallbelastung, ja. Nehmen Mikroalgenöl oder was auch immer. Warum haben die sich darauf so eingeschossen, wenn es gar keine richtige Evidenz gibt, wissenschaftlich?
Weil man sich auch total darauf eingeschossen hat, dass wir eigentlich alle permanent stille Entzündungen im Körper haben. So heißt es immer. Keiner merkt was und wir sind alle überall entzündet und Omega-3-Fettsäuren sind tatsächlich dafür da, auch bei Entzündungen oder sowas zu helfen. Also im weitesten Sinne vom Stoffwechsel her. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Und es macht natürlich schon Sinn, dass man diese Omega-3-Fettsäuren braucht, weil wir eben auch wissen, dass die Zufuhr insgesamt ein Tick zu gering ist, weil die Überbetonung da ist. Nicht, dass wir absolut zu viel, zu wenig Omega-3 haben, aber dass wir zu viel Omega-6 haben, sodass das Verhältnis nicht gut ist. Das ist der entscheidende Punkt. Also wenn ich Omega-6 runterfahre, brauche ich auch die Omega-3 nicht hochfahren.
Und Omega-6 haben wir wo nochmal hauptsächlich drin? Also viel im Sonnenblumenöl hast du gemeint?
Das ist zum Beispiel sowas wie Sonnenblumenöl. Wir haben aber auch Omega-6 zum Beispiel in tierischen Produkten drin. Also auch in Fleisch beispielsweise ist Omega-6 drin und auch in Milchprodukten, wobei das aber deutlich geringer ist. Also das sind eher mehr die Fleischprodukte das Problem.
Okay, das heißt, wenn ich deshalb ein bisschen runterfahre, dann kann ich auch meine Omega-3-Zufuhr ein bisschen runterfahren, weil es im richtigen Verhältnis sein muss. Das heißt, ich nenne und zähle irgendwo verändern.
Ja, aber Omega nicht runterfahren, aber Omega-3 muss ich nicht hochfahren, wenn ich Omega-6 runterfahre.
Genau, so. Genau, das meine ich. Ne? Ich fahre genau. Omega-6 runter, dann kann ich mein Omega-3-Level gleich lassen. Ne?
Genau,
und habe die gleichen Effekte.
Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel ich sag mal, ein bisschen weniger Fleisch esse und mir ganz fürchterlich Sorgen um mein Protein mache, was eigentlich nicht Not tut, dann kann ich ja einfach ein paar Nüsse dazu essen und dann habe ich schon das Verhältnis besser ausgeglichen, habe da auch noch ein bisschen Eiweiß bekommen.
Und was macht Omega-3 wissenschaftlich bewiesen im Körper? Also wozu ist es da? Warum brauchen wir das? Weil irgendwas scheint es ja schon Wichtiges zu machen. Also was sagt da die Wissenschaft?
Ja, das ist tatsächlich ganz viel zum Beispiel Bestandteil von den Umhüllungen von Nerven, Nervenbahnen beispielsweise. Aber es hat auch was mit dem Gehirnstoffwechsel zu tun. Das hat was mit dem Gucken zu tun. Also es gibt schon Fettsäuren so ein bisschen auch sowas Ähnliches wie Hormonstoffwechsel. Da musst du also schon auch mal ein bisschen aufpassen.
Dass es im richtigen Verhältnis zueinander steht.
Dass es alles zueinander passt, genau.
Und aber wenn du sagst, im richtigen Verhältnis, weil gerade Hormone oder Hormonhaushalt, das ist ja was extrem Ausgeklügeltes von der Natur, so der Hormonhaushalt. Ja, da muss man sich ja nur mal ein bisschen einlesen in Thema Schwangerschaft, was im Körper der Frau passiert, nur an Hormonen. Das ist ja Wahnsinn, wie was für ein Uhrwerk da abläuft über diese 10 Monate und dann zur Geburt hin und was danach dann passiert und sowas. Also es ist ja wirklich extrem ausgeklügelt. Und wenn du sagst, dieser Fetthaushalt, Fettsäurehaushalt hast du gemeint, oder? Nee.
Ja, im Prinzip, ja, ist egal.
Passt. Ja, der Haushalt ist auch sehr, sehr sensibel und sehr ausgeklügelt. Sollten wir dann auf, gut Glück überhaupt da rumdrehen, rumspielen?
Also ich bin ja der Meinung, nein, aber wir müssen ja immer noch gucken, wir haben es hier ja nicht mit Arzneimitteln zu tun, die ihre Wirkung gezeigt haben, wo die geprüft sind. Wir haben es hier mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun. Also nur mal ein kleines Beispiel. Wenn ich ein Arzneimittel habe, ist da eine Dosierung angegeben. Da ist eine Mengenangabe drin angegeben, wie viel Wirkstoff da drin ist. Die darf bei einem Arzneimittel maximal um 5% nach oben oder unten abweichen. Bei einem Nahrungsergänzungsmittel darf sie um 50% nach oben oder unten abweichen. Das heißt, ich kann mich gar nicht unbedingt so sehr verlassen auf das, was da draufsteht. Dann haben wir das Nächste. Wenn ich irgendwelche Stoffe da drin habe, bleiben wir bei den Omega-3-Fettsäuren. Es steht nur drauf, es sind Omega-3-Fettsäuren drin. Sie müssen nicht sagen, ob da nun ALA, DHA oder EPA drin ist. Sie schreiben einfach, da sind Omega-3-Fettsäuren drin. Das kann ich also eigentlich auf Nahrungsergänzungsmitteln alles gar nicht so wirklich auseinanderhalten.
Weil die Vorgaben einfach viel, viel, viel geringer sind. Dafür.
Ja, natürlich, wir haben es hier mit Lebensmitteln zu tun. Ja. Die sollen mir schmecken, die soll ich essen. Also Genuss und Nährstoffversorgung, das ist der Hintergrund von Nahrungsergänzungsmitteln. Auch wenn sie weder so aussehen, noch riechen oder schmecken. Meistens jedenfalls.
Ja, eine Frage, die ist mir noch in den Kopf geschossen, wegen den Ölen, die du angesprochen hast, gerade mit Sonnenblumenöl und Rapsöl. Olivenöl ist ja auch immer so ein Hype, was man sagt, hey, das ist super gesund, verwendet am besten nur Olivenöl.
Ja, ganz so ist es nicht. Wir müssen auch hier mal unterscheiden. Habe ich ein raffiniertes Öl oder habe ich ein einfach nur direkt gepresstes Öl, praktisch ein kaltgepresstes Öl? Kaltgepresste Öle sind grundsätzlich nie geeignet, um sie heiß zu machen. Davon sollte man immer nur raffinierte Öle verwenden. So, und Olivenöl ist natürlich sehr traditionell aus der mediterranen Kost heraus. Um das Ganze noch komplizierter zu machen in der Fettchemie, wir haben da ja nicht nur die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wir haben auch die einfach ungesättigten Fettsäuren und die gesättigten Fettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren sind so das, was am wenigsten gut gehalten wird in der Ernährungswissenschaft, wobei wir da noch unterscheiden müssen zwischen den kurzkettigen und den langkettigen wieder. Auch da gibt es dann also noch Unterschiede. Die langkettigen Gesättigten sind schon mal gar nicht gut. So, aber einfach ungesättigte, und das ist etwas, wovon Olivenöl sehr viel hat, sind auch ganz wichtig. Mhm. Aber wir haben nicht so viel Bedarf daran wie an den Omega-3-Fettsäuren wieder. Okay. Also Oliven, also zum Beispiel im normalen Kochbetrieb Rapsöl zu verwenden und wenn ich einen Salat mache, Olivenöl zu verwenden beispielsweise. Oder auch mal ein Walnussöl zum Beispiel. Mhm. Das enthält dann wiederum Omega-3-Fettsäuren. Das ist also dann zum Beispiel eine gute Abwechslung. Ja. Also in meiner Küche stehen beide Öle.
Das heißt, ich kann hier rein, nachdem muss ich es erhitzen oder nicht, vielleicht ein bisschen vorgehen, mich dran orientieren, so alles, was kalt ist, wo Öl drauf soll, auf meinen Tomate-Mozzarella-Salat oder zum Salatdressing, da kann ich schön das kalt gepresste Olivenöl nehmen und alles, was ich irgendwie erhitzen muss, nehme ich lieber ein Rapsöl, Sesamöl, Walnussöl.
Ja, Walnussöl ist auch kalt, nicht heiß.
Ach so, okay, also Walnussöl auch eher für Salat.
Ja, genau, auch Sesamöl, weil es ja auch ein besonderer Geschmack ist. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, was bei uns zu kaufen ist. Bei uns kriegt man im Prinzip kein raffiniertes Olivenöl, während das in Spanien gang und gäbe ist, weil eigentlich gibt es da fast nur Olivenöl. Ne? Also ja, das ist eben so ein bisschen auch traditionell. Aber bei uns wird ja nun ganz viel Raps auch angebaut. Wir haben hiesiges Rapsöl. Warum sollen wir das dann nicht verwenden?
Ja, wir haben, also gerade im Einkaufsmarkt sieht man ja ganz viele verschiedene Rapsöle überall. Ne? Ja. Kommt natürlich immer darauf an, wo man wohnt, was man da auch zur Verfügung hat. Und es ist tatsächlich echt, also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr Dschungel wird es auch so ein bisschen. Ne? Weil man sich denkt, hey, du sagst mir jetzt, Rapsöl und Olivenöl sind super. Irgendwer anders sagt dann wieder, hey, auf keinen Fall, nimm auf keinen Fall Olivenöl oder Rapsöl. Weiß. Das sind die schlechtesten Öle für deinen Körper, die bringen dich ins Grab, so nach dem Motto.
Ja, das habe ich gestern auch gerade wieder gelesen. Ich habe mir überlegt, ob ich darauf noch was sagen sollte. Habe ich mich entschieden, die Diskussion führe ich jetzt nicht, aber es war auch, warum Rapsöl Gift für deinen Körper ist. Ja, toll.
Ja, voll.
Wenn dieser Mensch, der das behauptet, wenigstens irgendeine Expertise hätte, wenn er Studien zeigen könnte, gute Humanstudien, wo er nachweisen könnte, dass das so ist. Aber einfach mal rausblasen, ne?
Ja, das ist, man merkt dir den Frust ein bisschen an bei den, ich kann die Liste nochmal aufzählen. Also die ich genannt habe, das ist ja wirklich nur ein Bruchteil von denen, die du mir geschickt hast, die du schon identifiziert hast. Lass uns vielleicht nochmal auf ein großes eingehen, Magnesium. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Wann macht Magnesium Sinn? Es gibt ja auch verschiedene Magnesiumarten, Malat, Taurat, Citrat, was auch immer. Wann macht es Sinn? Wann macht es keinen Sinn? Macht es überhaupt Sinn?
Also Magnesium ist schon ein sehr wichtiger Mineralstoff für den Körper, weil er ist nämlich beteiligt am Energiestoffwechsel und er ist auch an den Muskel- und Nervenfunktionen beteiligt. Und wenn man Muskel und Nerven und Energie, das hört sich alles nur nach Sport an, braucht der Sportler unbedingt oder so. Es sind auch tatsächlich entsprechende Claims zugelassen. Es gibt zum Beispiel den Claim, Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei oder trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei oder auch trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Aber es gibt noch viel mehr Aussagen, was alles für Magnesium erlaubt ist. Mhm. Deswegen findet man Magnesium auch in so vielen Produkten. Vielleicht so nur eben kurz als Randnotiz. Es gibt ganz viele Vitamine und Mineralstoffe, die findet man in den Produkten nur deswegen, weil sie diese Claims tragen. Nicht, weil irgendein Mensch daran Bedarf hätte oder sowas, sondern einfach nur für das Produkt als solches kann ich keinen, da darf ich nicht draufschreiben, ist gut für die Nerven oder irgendwie was. Ich darf dann aber Magnesium reintun, Mindestmenge. Wenn die Mindestmenge da drin ist, dann darf ich draufschreiben, Magnesium ist gut für eine normale Nervenfunktion. Und das wird dann, und dann wird auf das Produkt ganz groß Nerven draufgeschrieben. Ja. Also das so am Rande. Aber zurück. Es geht immer nur um ein normales System, um eine normale Funktion dabei. Es geht niemals um Leistung, Steigerung oder es geht auch nie um die Behandlung von irgendwie krankheitsbedingten Veränderungen. Krämpfe wären krankheitsbedingte Veränderungen, weil das nichts Normales ist, Krämpfe zu haben. Also es geht immer nur darum, dass die normalen Funktionen aufrechterhalten werden. Und eine Verbesserung, ich habe das vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, kann ich immer nur erzielen, wenn ich vorher eine Unterversorgung hatte. Also wenn ich vorher einen Magnesiummangel oder eine Magnesiumunterversorgung hatte, dann bringt mir ein extra Magnesium was. Wenn ich das nicht hatte, dann geht's flöten. Dann bringt's überhaupt nichts. Mhm. So. Ein Magnesiummangel als solcher kommt in Deutschland aber sehr, sehr selten vor. Manche verweisen dann auf die nationale Verzehrstudie von 2008. Die aber auch sehr, sehr alte Zahlen enthält. Und die hat auch nie gesagt, dass die Leute in Deutschland einen Mangel haben, sondern sie hat gesagt, dass die Referenzwerte für die Nährstoffversorgung von einem Teil der Bevölkerung nicht erreicht wird. Diese Referenzwerte sind im Prinzip die Werte, die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die enthalten enorme Sicherheitszuschläge von teilweise 30%. Das heißt, wenn ich nur 80% der Referenzwerte zu mir nehme, dann heißt das noch immer nicht, dass ich einen Mangel habe. Ja, ich habe nur die empfohlenen Werte, die nicht für Einzelpersonen empfohlen sind, sondern die empfohlen sind, damit 95% der Bevölkerung in Deutschland ausreichend versorgt sind, mit allen Verlusten, die dabei sein können. Diese Werte nur erreiche ich nicht. Das ist also was ganz anderes. So, also ein Magnesiummangel als solchen haben wir in Deutschland nicht oder sehr selten, so muss man es besser ausdrücken. Und was man eben auch sagen muss, dass längst nicht jeder Wadenkrampf auf einen Magnesiummangel hindeutet. Wir wissen auf jeden Fall, bei manchen Menschen nützt es was, wenn sie Magnesium nehmen, wenn sie Wadenkrämpfe haben. Aber es gibt keinen konkreten Zusammenhang. Also eine Behandlung von Wadenkrämpfen mit Magnesium ist nicht zielführend. Da gibt es entsprechende wissenschaftliche Studien zu. Da gibt es ein Cochrane-Review zu, also sozusagen das Höchste, was man dazu, wie man das bewerten kann. Diese Muskelkrämpfe, die können einfach ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das können eine Überforderung oder Unterforderung beispielsweise des Muskels sein beim Sport. Das kann auch falsches Schuhwerk sein beispielsweise oder auch Fehlstellungen der Füße, der Beine, was auch immer. Das heißt, auch zu wenig, wenn ich zu wenig getrunken habe, kann das zu Muskelkrämpfen beispielsweise führen. Und da denke ich dann gerade zum Beispiel an ältere Personen, die nachts an Wadenkrämpfen leiden. Und dann denke ich daran, dass die nach 16 Uhr nichts mehr trinken, damit sie nachts nicht aufs Klo müssen.
Kenn
also
ich auch von meiner
Oma. Muss da wirklich genau. Und da muss man also sehr genau gucken, woran liegt es eigentlich. Ne? Wir können auch Störungen im Elektrolythaushalt haben oder wenn jemand sehr viel schwitzt beispielsweise. Das heißt, wenn jemand wirklich ständig an Wadenkrämpfen leidet, dann geht man besser damit zu Ärzten, zum Arzt und nimmt nicht einfach mal so Magnesium ein. Das gilt auch für Sportler. Die brauchen nicht vor jedem Lauf oder sonst was einfach mal eben eine Magnesiumtablette. Ich weiß, dass das viel verbreitet ist. Ich habe das selbst bei meinen Söhnen erlebt, dass der Trainer den vor dem Fußballspiel eine Brausetablette mit Magnesium gegeben hat, nach dem Motto, dann seid ihr alle viel besser. Ja, völliger Humbug natürlich, aber das hinterlässt ja bei den Kindern auch ein ganz merkwürdiges Gefühl im Kopf, oder?
Klar, definitiv.
So, was vor allem jetzt noch ein Problem bei Magnesium ist, man sollte nicht mehr als 250 Milligramm pro Tag Magnesium supplementieren. Das sind einheitliche Werte für Deutschland, für Europa, nicht mehr als 250 Milligramm Magnesium supplementieren. Wenn man sich aber die Produkte am Markt anguckt, dann sind mindestens 60% der Produkte überdosiert. Das ist nicht verboten, aber sie enthalten viel mehr als eigentlich dieser Upper Safety Level der Behörden aussagt dazu. Und das finde ich schon problematisch. Und diese Überdosierung können auch durchaus sehr unangenehme Folgen haben. Auch da komme ich wieder auf die ältere Dame zurück, die mir irgendwann mal im Beratungsgespräch sagte, ach ja, aber ich habe so viel Probleme mit Magen-Darm und immerzu habe ich Durchfälle und so weiter. Ja, warum? Weil sie zu viel Magnesium genommen hat. Ne? Und wenn ich mir jetzt den Sportler vorstelle, der sich vor seinem Marathon nochmal eben so 400, 500 Milligramm Magnesium einwirft, dann wundere ich mich nicht, wenn er am Ende Bauchkrämpfe hat, ehrlich gesagt.
Ja, was sind noch Auswirkungen von zu viel Magnesium? Also ja, dünner
viel,
Stuhl?
Viel schlimm, ja, viel Schlimmeres gibt es eigentlich gar nicht so sehr. Ne? Vor allen Dingen in Magen-Darm-Beschwerden und Durchfälle. Aber wenn man sehr viel nimmt, dann kann es auch zu Muskelschwäche kommen oder zu Blutdruckabfall. Also dass der Blutdruck richtig tief in den Keller geht. Ne? Das ist dann schon eine ganze Menge. Was ich vorhin ja auch schon mal gesagt hatte, wenn ich zu viel Magnesium nehme, kann es eben auch dazu führen, dass Kalzium, Eisen oder Zink nicht ausreichend im Körper aufgenommen werden.
Das heißt, die hemmen, also zu viel Magnesium hemmt dann Kalzium und Eisenaufnahme?
Genau. Manchmal muss man sich das auch ein bisschen bildlich vorstellen. Ich habe da so lauter LKW, die sollen das aus dem Darm in meinen Körper transportieren. Und wenn die alle mit Magnesium beladen sind, haben sie leider keinen Platz mehr, weil die LKW-Zahl nimmt nicht zu.
Ja, das ist ein schönes Bild. Also ich habe so, also wenn ich mir mit dem Bild mal vorstelle, irgendwie, ne, ich habe irgendwie was gegessen, was im Darm was verarbeitet wird, wo die Mikro-Makronährstoffe rausgezogen werden und auf LKWs verladen werden. Und ich habe halt 1000 LKWs. Und Magnesium ist halt was als erstes genommen wird, noch bevor Kalzium und noch bevor Eisen rauskommt, weil es vielleicht, weiß ich nicht, einfacher zu verarbeiten ist.
Zu große Berge, ja.
Zu große Berge und dann sind die 1000 LKWs halt voll mit Magnesium und dann fahren halt keine Eisen- und Kalzium-LKWs mehr.
Ja. Aber dort ist dann noch gefragt mit den verschiedenen Magnesiumverbindungen. Ja. Wir haben ja ganz unterschiedliche Verbindungen. Wir haben organische und anorganische Verbindungen. Also wenn wir zum Beispiel sowas haben wie Magnesiumcarbonat, das wird ja in den Medien jetzt immer total schlecht geredet, im Vergleich zum beispielsweise zu einem Magnesiumcitrat. Das eine wird etwas schneller aufgenommen als das andere und deswegen heißt es dann, es ist viel besser bioverfügbar. Aber von der Gesamtmenge wird beides gleich aufgenommen. Das eine nur etwas langsamer als das andere. Und manchmal kann man sich ja vielleicht überlegen, dass das etwas langsamere gar nicht mal unbedingt der schlechteste sein muss. Aber man muss bei den Magnesiumverbindungen insgesamt, ach so, ich habe da auch letztens gelesen, eben irgendjemand sagte, also diese Magnesiumverbindung ist dafür da, um das Magnesium da, meinetwegen, keine Ahnung, im Oberarm dahin zu bringen und das Magnesium ist für den Bauch da und das ist für den großen Zeh da. Das ist einfach Quatsch. Ne? Ja. Aber was wir auch noch wissen müssen, es gibt Magnesiumverbindungen, die in der EU zugelassen sind. Wir haben eben bestimmte Verbindungen bei den Mineralstoffen, auch bei den Vitaminen, die zugelassen sind, die man hier verwenden darf in Nahrungsergänzungsmitteln. Das sind aber teilweise andere oder weniger als das, was zum Beispiel in den USA erlaubt ist. Beispielsweise ist in den USA Magnesiumaspartat erlaubt. Das ist in der EU nicht erlaubt. Das heißt, wenn ich mir Magnesium aus den USA bestelle, dann könnte es hier an der Grenze vom Zoll abgefangen werden, weil es dann als Arzneimittel eingestuft wird, weil Magnesiumaspartat wiederum ist in Magnesium-Arzneimitteln bei uns enthalten.
Okay, ne? Das heißt, also, ich kann es nicht einfach so bestellen.
Nee, man muss da schon, gerade wenn man aus den USA und aus Nicht-EU-Ländern etwas bestellt, muss man sehr aufpassen. Also innerhalb der EU ist es einheitlich, das ist alles ganz klar geregelt, aber wenn ich von außerhalb bestelle, dann kann das durchaus auch mal abgefangen werden. Mhm. Das gilt bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln aus anderen Ländern, also aus außerhalb der EU, weil diese dann eben, wie gesagt, oft als nicht zugelassene Arzneimittel eingestuft werden, weil sie pharmakologische Wirkung haben oder eben nicht zugelassene Verbindungen enthalten. Und damit werden sie dann beim Zoll vernichtet oder auf meine Kosten zurückgeschickt.
Okay, verstehe. Angela, ich habe hier noch ungefähr 10 andere Sachen stehen. Damit kommen wir heute nimmer durch, würde ich sagen. Aber ich habe noch eine allgemeine Frage. Es ist, wie du schon meinst, es ist sehr viel, also Nahrungsergänzungsmittel sind erstmal nichts Schlechtes. Das kann man nehmen als Ergänzung zur Nahrung und in besonderen Fällen. Aber wie gehe ich vor? Wann weiß ich, ob ich diese eine Person bin, für die es jetzt genau richtig ist, das eine Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen? Und da wird ja dann oft empfohlen, dieses, geh zum Arzt, schick dein Blut ein, mach ein großes Blutbild, geh dann noch mehr in die Tiefe, mach eine Genanalyse, whatever. Da gibt es ja mittlerweile, kannst du ja 1.000 Euro reinstecken, damit du überhaupt weißt, ob du einen Mangel hast oder nicht. Und dann weißt du ja noch gar nicht, wie du die Ergebnisse interpretieren sollst. Und dann sagen andere wieder, diese Referenzwerte, die sind nur für kranke Leute, gar nicht für gesunde Leute. Und also, wie gehe ich denn jetzt durch diesen Dschungel vor, dass ich weiß, ich brauche eine Magnesiumtablette?
Also erstens sollte man sich tatsächlich mal ganz genau seine Ernährung angucken. Hat man allgemein eine sehr bunte Ernährung? Isst man also aus allen Lebensmittelgruppen möglichst regelmäßig etwas, dann besteht erstmal kein grundsätzlicher Bedarf. Wenn ich weiß, bestimmte Lebensmittel schränke ich ein, wie zum Beispiel ich esse keine Milchprodukte oder ich esse überhaupt kein Fleisch oder sowas, dann gibt es natürlich bestimmte Nährstoffe, auf die man da mal näher achten sollte. Was ich auf keinen Fall empfehlen würde, sind irgendwelche Selbsttests aus irgendwie Drogeriemärkten oder sonst wie zu machen oder an irgendwelche wie auch immer Experten einzuschicken, wo man sich dann irgendwie selber Blut abnehmen muss oder gar Haare einschicken muss. Also Haare für Vitamintests ist der absolute Humbug. Hm? Aber würde ich auch nicht machen, weil wir festgestellt haben und auch diverse Untersuchungen gezeigt haben, dass die Ergebnisse total unterschiedlich sind. Und vielfach sind diese Tests dann direkt auch mit Anbietern verbunden. Das heißt, ich kriege direkt eine Nährstoffempfehlung. Also es hat eine Untersuchung tatsächlich gegeben, da hat man dasselbe Blut an 4 verschiedene solche Anbieter gegeben. Vom selben Menschen. Einmal wurde er als Mann, einmal als Frau interpretiert, was eigentlich schon gar nicht gehen kann. und bei dem einen wurde dann ein schwerer Vitamin-D-Mangel festgestellt. Beim anderen wurde der Vitamin-D als grenzwertig angesehen. Der nächste hatte wieder irgendwas völlig anderes. Also da kamen keine vernünftigen Ergebnisse raus. Und gerade wenn nachher solche Sachen sind, wo es ins wirklich Eingemachte geht, wenn es um Gentests oder sowas geht, ich muss doch jemanden haben, einen Experten, eine Expertin, die mir das Ganze vernünftig erklären und einstufen kann. Und da einfach nur irgendwas zurückzukriegen oder wir würden Ihnen empfehlen, jetzt das und das Produkt zu nehmen, das ist nun wirklich absoluter Quatsch.
Aber dafür habe ich doch dann meinen Biohacker und Metabolic Health Berater, oder?
Ja, klar. Ich habe mal letztens einen gefragt, ich sage, wie stufst du das eigentlich ein, das Ganze? Ja, sagt er, ich habe da so einen Test im Internet entwickelt und dann sollen die mir sagen, wie viel die davon essen, wie viel sie davon essen und so weiter und dann kommt schon immer was bei raus. Also es ist im Prinzip so eine Art Mini-Ernährungsprotokoll, was man denn damit macht. Also wenn jemand tatsächlich sehr einseitig ist, dann finde ich es richtig, wenn man tatsächlich mal eine Ernährungsberatung aufsucht, eine qualifizierte Ernährungsberatung und nicht jemanden, der sich nur Ernährungsberater nennt, weil das kein geschützter Begriff ist. Dann kann man tatsächlich mal gucken, wo da was zu optimieren ist. Ansonsten, wenn ich unbedingt irgendwas nehmen möchte, weil ich glaube, ich esse nicht so richtig aus, ne, dann kann ich mal ein Multivitamin nehmen, aber da sind Prozentangaben drauf. Und da sollte man drauf achten. Diese Prozentangaben sollten eigentlich 100% nicht überschreiten. Denn das sind ja die Referenzwerte, diese 100%. Ich esse aber auch noch was. Das heißt, das kommt ja alles noch on top. Mhm. Das heißt, also, wenn man so ein einfaches, dosiertes Produkt mal einfach nehmen möchte, kann man das durchaus machen. Auch bei anderen würde ich immer darauf achten, wenn jemand keinen Mangel hat, dann reichen die 100% immer völlig aus. Da brauche ich nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich esse ja auch noch. Und wenn ich jetzt plötzlich mehr nehme, als auf den Verpackungen draufsteht, wie das manche Influencerinnen gerne empfehlen, ich nehme immer das Sechsfache von dem, was da draufsteht. Das ist lebensgefährlich unter Umständen. Vor allen Dingen, der Hersteller selber sagt, ich habe dir eine klare Dosieranweisung gegeben und wenn du dich daran nicht hältst, ist das dein Problem und dein Gesundheitsschaden. Da kümmere ich mich doch nicht drum. Also das, was der Hersteller vorgibt, muss auf jeden Fall eingehalten werden. Wenn ich das selbstständig ändere, auch wenn irgendein Influencer mir das erzählt, dass ich das tun soll, den Influencer werde ich dafür nie juristisch belangen können.
Ja.
Also da muss man schon sehr aufpassen. Also was ich vielleicht empfehlen würde für Interessierte, einfach mal auf die Internetseite klartext-nahrungsergänzung.de gehen. Da gibt es Checklisten, da kann man sich einfach mal angucken. Ich möchte gerne was nehmen, auf was soll ich alles achten? Also es ist eine relativ lange Checkliste, was ich alles mir angucken sollte. Und danach kann ich dann die Entscheidung treffen, ja, ich glaube, das ist was für mich oder nicht. Und das kann ich mir auch bei den einzelnen Nährstoffen sehr genau angucken. Kann dann eben auch sehen, welche Lebensmittelalternativen es zum Beispiel dazu gibt. Denn das ist oft gar nicht so schwierig.
Mhm. Angela Clausen, meine Damen und Herren. Angela, schön, dass du da warst heute. Es war mega interessant. Und ich habe noch ganz viele Themen hier stehen, die wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal aufbereiten und tiefer einsteigen können. Cool, dass du da warst.
Ja, danke. Es hat mich gefreut.
Ja, und Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und wenn es nur ist, dass ihr ein bisschen vorsichtiger an die ganze Sache rangeht und ein bisschen mehr die Augen offen haltet vor irgendwelchen Reflexions-Integrationstherapeuten, die euch da irgendwelche tollen Nahrungsergänzungsmittel aufs Auge drücken wollen. Seid vorsichtig, fragt lieber zweimal, dreimal, viermal nach und geht vielleicht auch mal zu einem wirklich ausgebildeten Ernährungsberater hin. Lasst euch mal beraten. Checkt die Webseite aus. Wie hieß sie nochmal, Angela, die Webseite?
Klartext-Nahrungsergänzung.de.
Klartext-Nahrungsergänzung.de. Findet ihr auch hier in den Shownotes drin. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, seid lieb zueinander und bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.
Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.